Hallo Nachbar, ahoi Soßede. Willkommen beim Podcast mit Dagmar Matjejkova und mir, Matthias Trabant. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, hallo, hier ist Dagmar von Hallo Nachbar und ich fange an heute mit unserer neuen Episode. Und wir wollen heute über Matthias Beruf sprechen, was er macht. Und ja, ich begrüße Matti. Hallo Matti, wie geht es dir?
Hallo Dagmar, grüß dich. Ja, mir geht's ganz gut. Ich freue mich, dass wir heute mal ein spannendes Thema anpacken. Ich kann euch heute das erste Mal etwas über meinen Beruf berichten. Dagmar weiß da schon eine Menge darüber. Aber ich glaube, so das eine oder andere könntest du auch noch erfahren oder vielleicht etwas dazulernen. Gucken wir mal.
Das wollen wir natürlich hören. Also, Matti, kannst du uns bitte sagen, was du machst? Wir wissen, dass du auch ein Lehrer bist, aber ein zweiter Beruf ist Logopäde. Kannst du uns etwas darüber sagen, bitte?
Absolut, ja. Also, als ich angefangen habe mit meiner Logopädie-Ausbildung, war das Studium noch in den Kinderschuhen. Also, es gab noch gar kein Studium für die Logopädie in Deutschland. Das hat sich erst in den Jahren darüber hinaus entwickelt. Also, ich habe eine ganz tolle klassische Ausbildung gemacht, eine sehr praktische Ausbildung tatsächlich, die einerseits Theorie umfasste, das heißt, wir haben ganz viel über Pädagogik gelernt, aber auch Psychologie, natürlich auch über den ganzen Stimmapparat, den Sprechapparat. Ein Logopäde macht im Prinzip viel, viel mehr, als sich das die Leute so vorstellen können. Es geht also nicht nur um Aussprache bei den Logopäden, es geht auch vor allem um die Sprache, um die Stimme, um das Sprechen, aber auch ums Hören, ums Schlucken. Das kann also eine ganz große Bandbreite sein von der logopädischen Praxis, wo jede Störung behandelt werden könnte, bis zur Klinik, wo dann eben zum Beispiel der Kehlkopf entnommen worden ist nach einem Unfall oder nach einer Operation. Klar. Also da gibt es ganz viele verschiedene Spezialisierungen. Ich habe mich mehr oder weniger spezialisiert auf Zweisprachigkeit, Mehrsprachigkeit, weil ich das sehr, sehr spannend fand. Kindersprache und dazu alles, was dazugehört. Also wie sich Sprache aufbaut, was Kinder lernen, wie man mit denen arbeiten könnte, wenn man zum Beispiel einen zweisprachigen Hintergrund hat. Aber natürlich auch, es geht auch natürlich um die Artikulation, also um die Aussprache. Das heißt, zu mir würden im Prinzip Kinder kommen, die entweder Deutsch als zweite Sprache lernen oder die bilingual sind, sprich Mutter oder Vater ist Deutscher, oder auch Kinder, die Ausspracheschwierigkeiten haben, also zum Beispiel mit dem S oder mit dem R oder mit dem Sch. Ja, also mit verschiedenen Lauten und das ganz bunt gemischt. Also es gibt auch ganz unterschiedliche Störungen, einerseits phonetisch, also dann ist es nur motorisch bedingt, andererseits auch phonologisch. Das heißt, Kinder können das zum Beispiel schwierig differenzieren und können Laute zum Beispiel auch gar nicht richtig wahrnehmen, später auch falsch oder nicht richtig identifizieren und auch differenzieren. Also das Spektrum ist wirklich riesig, macht aber auch andererseits sehr viel Spaß. Und ich bin natürlich in der glücklichen Situation, dass ich diesen Beruf hier in Tschechien auch ausüben kann. Aber nicht auf Tschechisch, wie ihr wahrscheinlich euch vorstellen könnt, sondern auf Deutsch. Ich habe also auch einige Klienten, die herkommen. Das sind teilweise dann ja gemischte Familien, gemischtsprachige oder auch reine deutsche Familien, die hier leben, die dann zu mir kommen zur Therapie.
Ja, interessant. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ja, ich habe das natürlich auf Tschechisch erlebt, weil mein Sohn, er hatte Schwierigkeiten. Wenn er ein Deutscher wäre, also es wäre wahrscheinlich prima sein. Weil Martine konnte nicht richtig R sagen. Wir haben diese rollende R, das kannst du schon hören, wenn ich spreche. Aber er hat R gesagt, also diese deutsche Variante.
Wunderbar, und, gar kein Problem im Deutschen. Ja, also höchstens in Österreich, in der Schweiz, vielleicht in Bayern hätte er damit ein paar Schwierigkeiten,
ja,
aber
ja, ja.
Ansonsten spricht er wunderbar sein R im Hochdeutschen.
Sicherlich, aber weißt du was, das hatte auch unsere, nicht der erste Präsident, aber dieser Präsident nach dieser Wende, das hatte auch Havel gehabt. Mhm, Václav Havel hatte Schwierigkeiten mit R. Wir sagen auf Tschechisch, es heißt Ratschkovat. Das
genau,
ist dieser Fehler.
Ja, ja.
Ja, wenn man es nicht richtig aussprechen kann, das hatte auch Havel gehabt. Und er war schon, weiß ich nicht, 50 oder vielleicht noch älter. Und wahrscheinlich musste er zu einem Logopäde gehen und die haben das wirklich geübt. So, dass er kaum Schwierigkeiten hatte.
Ah, das ist
und
natürlich
das
genial.
Das war wirklich sehr, sehr interessant. Und das ist eigentlich meine Frage. Können die Leute auch die Aussprache verbessern, wenn die nicht mehr Kinder sind, sondern die sind wirklich, die
50
Adults.
Plus und älter, Erwachsene.
Erwachsene, ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich so ein paar Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Ich kann dir ein paar erklären. Zum Beispiel, wenn jemand sehr musikalisch ist, dann hat er natürlich sein Gehör auch trainiert. Ja? Also es geht vor allem um zwei Punkte. Einmal, kann es jemand heraushören? Ja? Das können die meisten schon, auch im Erwachsenenalter. Und der zweite Punkt, sind sie so, sagen wir mal, motorisch oder ja, myofunktionell dafür in der Lage, dazu in der Lage, dann sich noch umzustellen. Und da kann ich wirklich aus Erfahrungen sprechen, weil ich auch natürlich mit Erwachsenen das sehr, sehr oft übe. Und da kommt es sehr darauf an, wie gut jemand ein Gefühl hat für seinen ganzen Mundapparat, wenn man so möchte, Also für seine Zunge, für den Gaumen, für die Lippen, also teilweise auch geht es um den Kiefer. Also ist jemand in der Lage, das umzustellen oder sich so motorisch da einzuklinken? Und noch ein ganz wichtiger Punkt, ob jemand so diese Muster, diese alten, eingeschliffenen Muster auch ablegen kann.
Ja,
da gibt es zum Glück aber einige Materialien und gute Übungen, die helfen, das zu trainieren. Ja. Und das kriegt man eigentlich so wirklich gut hin. Ich kann es dir zum Beispiel erklären mit einem Bekannten, den ich vor etlichen Jahren kennengelernt habe. Und der hatte Schwierigkeiten mit dem NG.
Ja.
Also hat eigentlich überall G gesprochen, wo NG spricht.
Ja.
Also ein ganz typischer Fehler. Dort sind viele Dinge. Und er hat immer gesagt, dort sind viele Dinge. Ja, und ich habe dich eingefangen. Ja, und ich habe angefangen, etwas zu machen. Also das G und das N, ja, das dieser nasale Laut. Den haben wir zum Beispiel trainiert und dann haben wir auch geschafft zu üben. Da war ich sogar noch Schüler oder Student und habe dann eben mit ihm das geübt. Ich hatte ein paar Tricks bekommen und ein paar Aufgaben von meinem Lehrer und habe dann mit ihm regelmäßig das trainiert. Und das konnte man sehr gut machen. Ja, also man muss es vor allem gut nachfühlen können. Ja, aber durch diverse Mittel kann man das gut machen. Aber die sind einem jetzt nicht so unbedingt bekannt. Man muss auf jeden Fall etwas trainieren und ganz einfach anfangen. Am besten auch gar nicht mit Wörtern, sondern ganz klassisch, logopädisch mit einfachen Lauten. Dann beginnt man setzt man das fort mit Silben, dann mit Worten. An unterschiedlichen Positionen steht dieser Laut, dann an einer anderen Position und so weiter und so fort, später auf Satzebene, später kommt das in andere Form, in Versen vor. Und ganz am Ende versucht man das einzubauen in die spontane Sprache. Also es ist eigentlich ein ganz langer Prozess. Um jemanden zum Beispiel einen Laut beizubringen, auch als Erwachsener, braucht man einfach mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate. Ja, so. Das ist einfach ein ganz langer Prozess, immer wieder. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, ob jemand selbst übt zu Hause, ob er Übungen durchführt oder nicht. Ja, aber im Großen und Ganzen beginnt sehr, sehr oft so eine Therapie oder so ein Aussprachetraining, später auch mit Erwachsenen, mit solchen mundmotorischen Übungen, ja, mit Differenzierungsübungen, um einerseits die Phonetik, ja, und auch die Phonologie zu trainieren. Also sprich einmal, um wirklich den Mundapparat zu beüben. Und die zweite Schiene ist wirklich, das Gehör zu schulen, um das zu identifizieren, um das später auch zu unterscheiden. Ja, habe ich den richtigen Laut oder nicht? Ja, also die zwei Sachen muss man immer mit bearbeiten. Das gehört einfach dazu. Ist wirklich spannend. Also ich kann dir aber sagen, ich habe gute Erfahrungen auch gemacht mit Erwachsenen. Es geht ganz oft auch darum, wenn zum Beispiel ein Erwachsener das richtig lernen möchte, es geht auch sehr oft um die Stimme und um den Stimmensitz, weil jede Sprache und jeder Dialekt einen gewissen Stimmensitz hat. Also zum Beispiel spricht man Österreichisch etwas anders. Also wenn man einen österreichischen Dialekt hat, dann spricht man auch etwas mehr im Hals hinten oder im Rachen und die Stimme kommt nicht so unbedingt heraus, wie das vielleicht im neuen Deutschland der Fall wäre. In Hamburg spricht man noch etwas nasaler und etwas mehr hier vorne so raus. Man macht das alles etwas weicher und man hat ein ganz anderes Gefühl für die Resonanz hier im Nordischen als im Süddeutschen. Ja, es ist wirklich ein ganz großer Punkt. Auch jede Sprache hat einen anderen Stimmensitz. Also im Tschechischen hast du so Mittelding, eher Richtung Süddeutsch oder Österreichisch. Also wenn ich Tschechisch spreche, denke ich, glaube ich, ganz oft an österreichische Aussprache. Ja, es ist wirklich so, weil weil die R's gerollt werden. Und es ist einfach für mich vom Gefühl ganz weit im Süden oder in den Alpen. Ja. Und je weiter du nördlich kommst, also Deutsch hat eigentlich seinen Stimmsitz eher weiter vorne, also eher so im Nasennebenhöhlenbereich und Stirnhöhlenbereich. Im Tschechischen hast du das auch, aber im Deutschen kommt es noch mehr einfach darauf an, dass man weiter vorne spricht. Und das muss man auch einfach trainieren. Da gibt es Resonanzübungen und Stimmsitzübungen. Ja, das muss man einfach mal ein bisschen trainieren. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß natürlich, auch mit Erwachsenen. Ja. Aber wir wollten nicht nur über Erwachsene sprechen, sondern auch
Aber das nur als Witz. Wir machen das natürlich auch mit meiner Aussprache. Ich kann diese er auch nicht sagen oder Umlaute, das sind meine Sachen. Also wir üben auch mit Matthias, selbstverständlich, weil ich das einfach nicht sagen kann. Aber das ist doch.
Also Dagmar hat schon sehr gute Fortschritte gemacht. Also Dankeschön. Das heißt also auch für euch, wenn ihr Deutsch als Fremdsprache lernt, dann ist es auf jeden Fall machbar. Ne?
Ja, klar, sicherlich. Ja, das ist schon klar. Aber wir wollten noch über Kinder sprechen, weil da sehr viele deutsche, tschechische Familien, gemischte Familien sind. Und die Kinder, diese zweite Sprache oder die zwei Sprachen kennen oder üben, lernen und so weiter. Wie läuft das mit solchen Kindern? Normalerweise, die sprechen die beide Sprachen, aber eine Sprache ist die Hauptsprache oder wie läuft das?
Natürlich muss man ein bisschen unterscheiden hier. Also wenn wir jetzt gerade nur über Zweisprachigkeit sprechen, also Bilingualismus, und du nimmst den Fall, dass zum Beispiel der Vater Deutscher ist und die Mutter Tschechin, was ja sehr, sehr oft passiert mit meinen Schülern oder Klienten, dann kannst du davon ausgehen, dass das Kind dann beide Sprachen parallel lernt, wenn alles gut läuft. Und wenn das Kind mehr oder weniger gleich viel Zeit mit dem Elternteil verbringt. Ja. So, jetzt haben wir den Fall hier, dass, nehmen wir mal ruhig den Fall hier in Prag, dass natürlich die Eltern arbeitstätig sind. Jetzt hat vielleicht das eine Elternteil mehr Zeit zu Hause und das andere Elternteil ist eher an der Arbeit. Also es würde schon passieren, Und es könnte passieren, dass eine Sprache stärker wird. Du kannst dir das so vorstellen wie verschiedene Säulen, ja. Also wenn alles gut läuft und die Eltern genug Zeit haben und sich mit Geduld und Liebe dem Kind zuwenden, ja, und auch alles gehirntechnisch und physiologisch gut funktioniert beim Kind, dann bauen sich diese Säulen gleichermaßen auf und du hast keine Hauptsprache, sondern du hast beide Sprachen, die parallel ablaufen und das Kind lernt im Laufe der Zeit auch mit dem Elternteil dann in dieser Sprache zu kommunizieren. Das setzt voraus, dass jedes Elternteil auch nur bei seiner Sprache bleibt. Ja, also die Mutter spricht konsequent nur Tschechisch mit dem Kind, der Vater nur konsequent Deutsch mit dem Kind. Das darf auch nicht gemischt werden. Am besten wäre es auch, wenn keine dritte Sprache mehr vorkommt, ja, wenn die Eltern untereinander sprechen. Es wäre natürlich toll, wenn die auch die andere Sprache zumindest verstehen, oder sprechen können, wenn die Mutter Deutsch spricht oder der Vater Tschechisch und Tschechisch dann dort auch zwischen den Eltern gesprochen wird, dann kann man es schon machen, dann wird das Kind irgendwann passiv auch das falsche Tschechisch vielleicht hören vom Vater, wenn ich jetzt mal dieses Beispiel nehme, aber trotzdem muss der Vater aufpassen, dass er mit dem Kind in seiner Muttersprache bestehen bleibt und auch diese spricht. Das ist eine ganz große Voraussetzung. Ja. Deswegen kann ich schon mal von vornherein sagen, wenn jemand sein Kind zweisprachig erziehen möchte, dann macht er das mit einem Partner, der eine andere Muttersprache hat. Ne? Also sprich, wie zum Beispiel Dagmar mit ihrem Lebenspartner, wenn jetzt Dagmar sich entscheiden sollte, nochmal ein Kind zu haben, wäre halt ihr Freund wirklich nur auf Deutsch kommunizierend und Dagmar würde es natürlich nur mit dem Kind auf Tschechisch machen. Ja. Auf keinen Fall würde ich raten, dass die Mutter die Sprache ändert oder der Vater die Sprache ändert. Also ich bekomme die Frage öfters, gerade wenn Eltern eine Fremdsprache sehr gut sprechen, ob man das machen sollte. Von vornherein eher nicht. Das Einzige, was man machen kann, ist passiv das Ganze laufen zu lassen. Oder wenn die Mutter etwas vorlesen möchte, okay, dann geht es aber auch nur für eine gewisse Zeit oder 5 Minuten am Tag oder gewisse Situationen. Wir sprechen jetzt zum Beispiel nur beim Zähneputzen oder nur in der Küche in dem bestimmten Raum. Ja. Aber dann muss das Deutsch oder diese Sprache auch wirklich ein sehr, sehr gutes Niveau haben. Also es geht vor allem darum, wie wohl fühlt sich das Kind und wie kannst du das transportieren? Wenn du Tschechisch sprichst als deine Muttersprache, dann transportierst du ja viel, viel mehr als nur die Wörter. Du transportierst ja eine ganze Mentalität, eine ganze Kultur, ja, einen ganzen großen Hintergrund, eine Historie, ja, sämtliche Kindergeschichten, Kinderlieder, ja, und das gehört ja alles dazu. Und das bringst du einfach nicht mit, wenn du in der Fremdsprache sprechen würdest, ja. Und außerdem natürlich, macht man als Erwachsener auch Fehler, wenn man jetzt, selbst wenn man denkt, man spricht die Sprache gut, dann spricht man noch längst nicht die Sprache genügend wie ein Muttersprachler. Ja, vor allem ist die Kindersprache ja nochmal ganz anders als eine Sprache als Erwachsener, ne? Deswegen würde ich immer davon abraten, das Einzige, was man machen kann, ist ein Buch oder ein Spiel, Radio zu hören, Kassetten, CDs, Kinderhörspiele, die alle ablaufen lassen, wenn man mal sowas Neues reinbringen möchte. Ja, aber trotzdem wäre die Hauptsprache immer noch die Muttersprache der Mutter oder die Muttersprache des Vaters. Ja, klar. Ja, also,
das macht schon Sinn.
Genau.
Ich hatte Fälle gehabt, also meine Kollegen in der Arbeit, es war eine Kollegin, sie war Tschechin und der Vater war, oder der Mann war auch Tscheche. Und die wollten mit ihren Kindern auf Englisch sprechen, aber die beide hatten wirklich Englisch, diese B1 werde ich schätzen, noch schlimmer. Das konnte ich nicht fassen, also das habe ich nicht verstanden. verstanden, was die machen. Das war wirklich ein sehr, sehr schlechtes Sprachniveau bei diesen zwei Leuten. Und noch dazu, die wollten mit solchen, ja, nicht gerade guten Englisch mit Kindern sprechen. Also das fand ich wirklich nicht so toll. Und was findest
du? Das geht
du?
Gar nicht.
Sollen die das machen oder?
So. Absolut nicht. Nein, nein, nein. Auch wenn jemand schon C1 oder denkt, dass er wirklich muttersprachliches Niveau spricht in dieser Fremdsprache, auf keinen Fall. Nee. Ja. Man muss natürlich auch noch beachten, wo lebst du? Ja. Ja. Jetzt leben wir hier in Tschechien.
Ja.
Welche Kontakte gibt es? Die werden wahrscheinlich auch tschechisch sein, vielleicht deutsch,
sicher,
keine
sicher.
Ahnung.
Ja, ja.
Und das spielt ja auch mit rein. Also warum sollten die überhaupt eine andere Sprache lernen, als die Familie überhaupt spricht? Und wenn die Kinder dann die Oma treffen und die Kinder fangen an, Englisch zu sprechen und die Oma dann tschechisch oder deutsch, was soll denn das? Also ich kann es absolut nicht verstehen, wenn man sowas macht. Ich finde es auch sehr, sehr schade, wenn Eltern ihre Sprache aufgeben und dafür eine andere Sprache hineinbringen.
Ja.
Also ist für mich absolut unverständlich, muss ich sagen.
Ja,
vor
ja.
allem, was dort verloren geht an Geschichten, an Musik, was wir vorhin besprochen haben. Und an Kontaktmöglichkeiten. Schau mal, wenn die Oma Deutsche ist, ne, und der Vater ist Deutscher jetzt zum Beispiel und die Oma, der Opa, die Tanten, die Onkel sind auch alle deutsch und du möchtest die auch besuchen, warum sollte der Vater nicht Deutsch sprechen dann? Das macht ja durchaus Sinn. Ne?
Ja, klar.
Also,
ja,
genau. Nee, gut, jetzt gibt es natürlich den Umstand, nehmen wir mal den Umstand, du bist in dem Land wie hier in Tschechien und die Hauptsprache, die Verkehrssprache, die normale Alltagssprache ist einfach mal in jedem Geschäft Tschechisch hier oder fast in jedem Geschäft.
Ja, klar.
Dann wird das Kind natürlich mit Tschechisch eher konfrontiert werden. Ja?
Hm.
Nehmen wir mal den Fall, die Mutter ist jetzt Tschechisch, der Vater ist Deutscher, dann ja, wird es notweigerlich, es wird irgendwann passieren, dass das Tschechische wahrscheinlich stärker ist.
Ja.
Ja, es wird leider noch stärker, wenn der Vater wenig Zeit hat, wenn er arbeiten
klar.
geht. Aber wenn er ganz normal arbeiten geht oder wenn er weniger Zeit mit dem Kind verbringt, das wäre natürlich dann sehr, sehr schade. Es wird auch passieren, dass das Deutsche nicht so stark wird, weil die Kontakte in Deutschland sind, weil man sich nicht so oft besucht eventuell oder besuchen kann. So, jetzt ist die Frage, wie kann man gegensteuern? Den einen Punkt haben wir schon besprochen. Man kann es so passiv versuchen mit Büchern natürlich, mit mehr Materialien, mit dem Alltag, also mit Kinderradio.
Oh,
eventuell, wenn die Kinder älter sind, dann auch mit Fernsehen. Ja. Aber was natürlich gut wäre, wenn es einen Kindergarten gibt. Ja. Ich mache jetzt nicht Werbung für meine Arbeit, aber wie ihr vielleicht noch nicht wisst, Dagmar weiß das, aber ich bin auch Sprachförderkraft in einem deutschen Kindergarten hier in Prag.
Mhm.
Und wir haben einfach ganz viele von diesen Familien und dieser Alltag, ja, also je mehr Alltag auf Deutsch abläuft, desto besser. Und wir schaffen es zum Glück, muss ich sagen, in den meisten Fällen, dass die Kinder dann wirklich sehr, sehr gut oder zumindest gut oder befriedigend Deutsch sprechen am Ende der Kindergartenzeit. Das heißt, die sind 3 Jahre, 2 Jahre, mindestens 1 Jahr bei uns. Aber ich würde sagen, mit 1 Jahr ist es schon wirklich sehr knapp. Wenn die Kinder 2 Jahre bei uns sind, dann haben sie ein wirklich gutes Grundgerüst und können damit auch weiterarbeiten. Sie können auch in die Schule gehen. Dasselbe könntet ihr auch machen, wenn ihr einen Kontakt hier findet, zum Beispiel einen Babysitter oder ein Kindermädchen oder Freunde. Das kann man auch irgendwie versuchen. Es wird aber sehr schwierig. Also diese Alltagssituationen, die spielen eine ganz große Rolle. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt Vater oder Mutter seid, dann würde ich euch wahrscheinlich raten, mit dem Kind so lange wie möglich zu Hause zu bleiben und Deutsch mit dem Kind zu sprechen, also in der Muttersprache, die ihr habt. In dem Falle halt der Vater vielleicht mit dem Kind, keine Ahnung, ob das funktionieren würde, aber nehmen wir mal an, es würde funktionieren. Es macht auf jeden Fall Sinn, wenn der Vater mit dem Kind zu Hause bliebe, längere Zeit, mindestens 2 Jahre, vielleicht 3, 4 Jahre vielleicht sogar, wenn er die Möglichkeit hat und dann den normalen Weg dann wo auch immer verbringt. Also wenn man das so irgendwie organisieren kann, dann macht es auf jeden Fall Sinn, weil das Kind dann halt schon gewisse Abläufe kennt. Es kennt den deutschen Alltag, es kennt den Wortschatz, den Alltagswortschatz. Ansonsten, ja, sind halt Kindergärten natürlich ganz hilfreich oder Kinderspielgruppen auch. Ja. Mehr Austausch, ja.
Ja, klar.
Und ja, also wir haben zum Glück diesen positiven Fall, dass wir darauf ein bisschen mehr gucken können. Und im Kindergarten bin ich halt natürlich auch da ein bisschen mehr geschult, ne?
Hm.
Ja, und wir machen auch dann natürlich Fortbildungen und interne Weiterbildungen auch, wie man eigentlich mit Kindern denn spricht, die zum Beispiel dann nur Tschechisch zu Hause sprechen.
Ja.
Also sprechen wir mal nur über Familien, die Tschechisch nur haben, aber das Kind trotzdem in einem deutschen Kindergarten ist. Das passiert ja auch sehr oft oder das ist einfach auch normal bei uns. Dann, ja, ist einfach dieser Alltag in der Gruppe sehr, sehr wichtig. Ne?
Mhm. Ja,
aber es gibt auch so, es gibt so ein paar Punkte, die man schon beachten soll,
ja.
wenn man so ein Kind dann ja in seiner Gruppe hat. Ne?
Mhm.
Vielleicht hast du ein paar Ideen. Wie würdest du mit Kindern arbeiten? Stell dir vor, du hast jetzt einen tschechischen Kindergarten, ja?
Ja.
Und dort ist ein deutsches Kind. Wie würdest du mit dem deutschen Kind sprechen? Wir können es ja mal so. Natürlich Tschechisch, ne?
Ja, Tschechisch.
Oder fragen wir mal anders. Wie könntest du es dem Kind erleichtern, die ersten tschechischen Wörter zu lernen?
Schreiben, malen. Mhm. Schreiben, naja, die Kinder normalerweise können noch nicht lesen. Also malen. Mhm. Zeigen, mit dieser, wie kannst du das sagen, also die Sache zweimal, dreimal, zehnmal wiederholen, dann
wiederholen.
Er oder sie das kapiert.
Ja, ja.
Aber mit Büchern und solche Sachen werde ich natürlich mit einem Kind spielend, damit er oder sie das kapiert, was läuft und
absolut,
so weiter.
Absolut,
aber die sind ganz schnell, ich denke, dass die kleinen Kinder lernen sehr, sehr schnell, beziehungsweise die Sprache sind für die Kinder bis 6 Jahre oder wie ist das? Bis wann können die Kinder wirklich schnell die Sprache lernen? Wie ist das, bis 6 Jahre oder?
Also es wäre natürlich gut, es wäre sogar noch besser bis 5,5 so ungefähr, noch auf jeden Fall vor dem Schuleintritt, das wäre schon auf jeden Fall gut. Das machen auch zum Glück einige Eltern, dass sie mit den Fremdsprachen schon vorher anfangen, also zum Beispiel dann jemanden zu einem Sprachtraining schicken oder mal zu einem Ferienlager ins Ausland oder keine Ahnung, vielleicht eine Babysitterin haben, die Spanisch spricht oder was anderes.
Ja,
oder einen Kindergarten dann auswählen, der eine andere Sprache dann fokussiert als die Sprache zu Hause. Es macht auf jeden Fall Sinn. Warum so früh? Weil diese auditiven Bahnen eben geprägt werden und gelegt werden schon in dem frühesten Kindesalter. Und das passiert schon eigentlich vor der Geburt. Also gerade die letzten Monate der Schwangerschaft, da nehmen ja schon Kinder im Mutterleibe Geräusche wahr und auch die Melodie einer Sprache. Und das ist ganz relevant. Also diese Melodie, die spielt da so eine große Rolle für den Spracherwerb. Und das ist schwierig nachzuholen, wenn man so 6, 7, 8 Jahre ist. Man kriegt es noch irgendwie auf die Reihe, aber unter Voraussetzungen. Also wenn man zum Beispiel mit dem Kind sehr viel singt oder musiziert und das Kind ein Gehör entwickelt für Musikalität vielleicht gewinnt, dann hat man schon noch später große Chancen. Aber es ist auf jeden Fall viel natürlicher, das Kind würde natürlicher sprechen, wenn man im Kindergarten anfängt. Also das heißt mit 3,5 oder schon natürlich früher, wenn man die Möglichkeit hat, aber mit 3,5, 4, vielleicht noch 5. Ja, 5 würde auch noch gehen. Ich höre es ja bei den Kindern bei uns auch im Kindergarten. Wenn die früh anfangen, zum Beispiel mit 3, 3,5, mit 4 vielleicht auch und die hören das Deutsche tagtäglich, dann werden die es auch im besten Fall gut erwerben. Und sie sprechen auch das Deutsche dann natürlich ohne Akzent.
Na klar.
Warum? Einmal sind diese auditiven Bahnen und das Gehör sehr, sehr gut schon mal sensibilisiert in dem Alter. Und die plappern es einfach nach. Die kopieren das, was du, und die ahmen es nach, was du ihnen davor sprichst und nachsagst. Und da sind sie sehr, sehr sensibel. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, die sind einfach noch nicht orientiert an der Schrift. Ja? Wenn Kinder in der Schule erst mit einer Sprache anfangen, mit einer Fremdsprache anfangen, dann werden sie leider zu oft schon mal mit der Schrift konfrontiert.
Ja.
Naja, die Schrift. Ja, okay, welche Schrift lernen sie am Anfang? Ihre muttersprachliche Schrift natürlich.
Na klar.
Und wenn man jetzt anfängt mit der Muttersprache, wenn man jetzt die Fremdsprache beginnt zu unterrichten und man beginnt mit der Schrift schon sehr, sehr früh, dann werden die Kinder sich natürlich orientieren an der muttersprachlichen Schrift.
Ja.
Das heißt, die werden die Fremdsprache falsch lesen und kriegen ein ganz falsches Bild davon. Es macht also durchaus Sinn, gar nichts zu schreiben am Anfang.
Mhm.
Also überhaupt nicht. Wenn man eine Sprache neu lernt, nichts schreiben, auf keinen Fall. Ja. Es geht alles über Hören am Anfang. Es müsste eigentlich alles übers Hören und übers Nachsprechen laufen.
Ja, klar.
Situativ lernen, genau wie Kinder, also so kann ich es auch für Erwachsene wirklich übernehmen. Ja. Zumindest die ersten Wochen, wenn man es schafft, vielleicht Monate, aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil man sich auch Vokabeln merken möchte. Ne? Aber es macht auf jeden Fall Sinn, zumindest die ersten Tage oder Wochen auch mit Erwachsenen nur das über das Hören zu machen. Die kriegen ein viel besseres Gefühl für die Melodie und für die Betonung. Ja? Ist wirklich so. Und das hast du bei den Kindern schon mal automatisch. Und wenn die noch nicht in die Grundschule gehen, dann ist es natürlich das Beste, was passieren kann. Weil sich nicht daran orientieren können. Die können sich ja nur an dem Hören orientieren, was du sprichst, was du singst und so weiter. Und dann versuchen sie es irgendwie nachzuahmen. Und das ist das Beste, was passieren kann. Ja.
Na klar.
Aber natürlich gibt es noch ein paar andere Tricks. Vielleicht kann ich dir da noch ein paar auf den Weg geben, wenn jetzt gerade ein Kind ganz neu anfängt, eine Sprache zu lernen und vielleicht schon ein paar Jahre älter ist, dann hilft es auf jeden Fall, so mit internationalen Wörtern zu arbeiten. Wenn du ein Kind hast, das zum Beispiel englischer Muttersprachler ist, dann würde ich natürlich Wörter nehmen, die gleich sind oder die ähnlich klingen. Dasselbe mache ich auch mit tschechischen Kindern. Wenn ein Kind noch nie vorher Deutsch gehört hat oder noch nie gelernt hat, dann werde ich wahrscheinlich am Anfang Wörter nehmen, zum Beispiel zum Themenwortschatz Essen und Trinken, und ich nehme dann eben Sachen, die das Kind schon kennt oder die ähnlich klingen. Die Melone, die Kiwi, die Mango, also Zitrusfrüchte zum Beispiel.
Ja.
Und dann kriegt das Kind natürlich schon ein viel besseres Gefühl, weil es dann checkt, das ist ja so ähnlich. Okay, also das Zielwort. Man muss natürlich so ein Schlüsselwort dann irgendwie betonen. Ich werde jetzt nicht ganze Sätze mit dem Kind üben, aber ich spreche langsam und vereinfacht. Ja? Und wir üben dann erstmal einfach einen Wortschatz mit Nomen, also zum Beispiel mit Apfel, Banane, Melone, Zitrone, keine Ahnung was. Ja, also so würde man beginnen, ja. Mit Sachen, die sehr, sehr nah sind. Und dann arbeitet man sich Wortschatz oder Lexikfeld für Feld weiter dann durch. Also zum Körper geht man, dann zu Klamotten, Kleidung, Essen und Trinken natürlich. Aber man guckt am Anfang auf jeden Fall nach Ähnlichkeiten.
Ja.
Was ist für das Kind einfach? Was kann es gut nachvollziehen? Ne? Und natürlich dann mit sämtlichen Bildern. Was auch immer sehr, sehr hilft, sind so situative Sachen. Natürlich würde ich auch am Anfang erstmal nur spielen mit dem Kind und dann so einige Sachen dann einfach reinnehmen, begleitendes, sprachbegleitendes Spielen, kann man sagen. Ja,
ja klar. Ja.
Also Da gibt es auch noch andere Fachtermini dafür, aber so mal für den Anfang wäre das wahrscheinlich einfacher. Auch mit dem Kind natürlich basteln, kochen zusammen, einfache Sachen zubereiten, ja, suchen, Suchspiele, Findspiele, ja, alles Mögliche und das dann natürlich runterbrechen auf das Niveau, ne? Ja, also ganz, ganz einfaches, ja.
Na super, da waren aber wirklich sehr nette Tipps. Ich denke, dass unsere Eltern oder die Leute, die Kinder haben, die werden das bestimmt gut finden. Dankeschön für deine Tipps und hoffentlich Kinder werden auch hier in Tschechien Deutsch lernen oder die deutsche Kinder können auch in Deutschland tschechische Sprache lernen. Das wird auch super sein. Also,
das wäre
Matti,
toll.
Dankeschön für heutiges Thema, was worüber wir heute gesprochen haben. Und vielleicht wir sprechen später einmal über meinen Beruf.
Absolut. Ich wollte dich gerade fragen, ob du nicht auch Lust hättest, mal über deinen Beruf etwas zu berichten. Also,
ja, klar,
unsere
gerne.
Hörer haben ja noch gar keine Ahnung, was sie noch erwartet.
Naja, das machen wir mal und wir können das auf Tschechisch machen oder auf Deutsch, das ist egal, das können wir in beide Sprachen machen. Also, Dankeschön,
das
war super interessant, vielen Dank und wir freuen uns auf
Wir können das auch gerne schon vielleicht für die nächste Folge euch vorschlagen, oder? Dann wisst ihr auch schon sofort, was euch erwartet, also Dagmars Beruf oder Dagmars Arbeit wird euch sicherlich der kommenden Episode erwarten.
Ja, das können wir sehr, sehr gerne machen.
Also, alles klar, dann danke ich dir auch und dann bis bald. Okay,
bis bald.
Tschüss.
Tschüss.